Hallo und herzlich willkommen bei Carstens Corner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Economics, Events und Entscheidungen. Unser Chefvolkswirt Carsten Jeski sitzt mir heute nicht gegenüber. Auch wir befinden uns mit fast allen Mitarbeitern, da wo es möglich ist, mittlerweile im Homeoffice. Und deshalb ist er mir jetzt zugeschaltet aus dem Panic Room seines Landhauses im Hochtaunus. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Ja, bitte entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, falls die Soundqualität nicht ganz Ihren Erwartungen entspricht, die wir in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut haben. Wir können unser wunderbares Studio-Equipment leider nicht für diesen Podcast, für diese Aufzeichnung dieses Mal verwenden. Aber wichtig ist ja, dass wir Sie auf dem Laufenden halten über das, was an den Finanzmärkten passiert. Und ich denke, da haben wir einiges zu erzählen. Es ist ja auch einiges passiert, namentlich gestern Abend die Ankündigung der EZB, das Asset Purchase Program auszuweiten unter dem Namen Pandemic Emergency Purchase Program, sollen es jetzt 750 Milliarden Euro sein oder bis zu 750 Milliarden Euro sein, die bis Ende des Jahres uns da zur Verfügung stehen und die, wie gesagt, über den Kauf von Anleihen in die Finanzmärkte gehen sollen, um eben die Wirksamkeit der geldpolitischen Transmissionsmechanismen zu gewährleisten. Das ist dann jetzt wahrscheinlich diese Big Bazooka, auf die Märkte gewartet bzw. gehofft haben und wo man dann doch letzte Woche so ein bisschen enttäuscht war, dass das Programm von 120 Milliarden Euro, was da letzte Woche angekündigt wurde, doch eher ein bisschen schmaler ausgefallen war, als man das erhofft hatte. Sehe ich das richtig?
Ja, das war ein großes Ding. Big Bazooka, whatever it takes, wie man das auch nennen möchte.
Ja, quasi der Whatever It Takes-Moment von Christine Lagarde.
Genau, ich denke, für mich,
von Mario Draghi in seiner
Amtszeit. Für mich war das jetzt ein bisschen der Whatever It Takes-Moment von Christine Lagarde. Die Frage ist, ist das jetzt vielleicht ein bisschen teurer geworden? Ihr Moment war sehr genau vor einer Woche, am Donnerstag letzter Woche, sich geweigert hat, wirklich zu sagen, dass sie ihren Whatever It Takes Moment hat. Hat sie auch wirklich während der Pressekonferenz ja doch ein paar Stockfehler gemacht. Einmal, indem sie gesagt hat, ja, ich brauche eigentlich so ein Whatever It Takes Moment nicht. Der zweite Satz, den wir vor einer Woche gesehen hatten, den sie wahrscheinlich im Nachhinein auch bereut, war die Geschichte, dass sie gesagt hat, ja, die EZB ist eigentlich nicht dafür da, um die Spreads, also die Zinsunterschiede zwischen in dem Falle italienischen Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen klein zu halten. Na, das war natürlich auch genau das Gegenteil von dem, was die EZB unter Draghi immer gemacht hat. Da hat es doch enorm rumort jetzt bei der EZB in den letzten 7 Tagen, weil ich das nochmal echt so schön zu Gemüte zieht. Wir hatten eine Pressekonferenz mit doch einigen Ausrutschern von Christine Lagarde, die viel Geld gekostet haben. Wir haben am nächsten Tag, die EZB musste das in einem, in den immer wieder im Tag danach veröffentlichten Transkripten der Frage- und Antwortrunde nochmal wirklich zurechtrücken. Sie hat zum ersten Mal in der Geschichte der EZB dann ein Fernsehinterview von Lagarde mit CNBC in diese Transcripts mit aufgenommen, also auch noch nie gesehen. Dann hatten wir Philip Lane, der Chefvolkswirt der EZB, der da mit einem ganz neuen Blog-Eintrag, die EZB macht gar keine Blogs, auch nochmal die ganzen Maßnahmen der EZB erklärt hat. Also da hat man versucht, das wieder ein bisschen zurückzuholen. Dann ging es dann weiter, auch nicht vergessen, Anfang der Woche. Unser Producer wird sich freuen. Der Chef der österreichischen Notenbank, Herr Holzmann, fand, dass es dann nötig wäre, um zu sagen, dass die EZB eigentlich gar keine geldpolitischen Instrumente mehr zur Verfügung hätte und dass so eine Krise ja auch irgendwie wie ein reinigendes Gewitter sein könnte. Na, bang, da ging es auch nochmal schön nach unten. So, und von gegen diesen ganzen Hintergrund gesehen, musste jetzt was kommen. 750 Milliarden ist erstmal eine richtig große Ansage. Das wird auch investiert wieder in Staatsanleihen, in Unternehmensanleihen. Man hat dann auch noch ein bisschen an ein paar Stellschrauben gedreht und versucht jetzt auch noch mehr Anleihen oder Kreditvergabe Richtung Mittelstand mitzunehmen in die, was dann heißt, Collateral Rules. Also wenn Banken im Grunde genommen Pfand hinterlegen bei der EZB, um mitzumachen bei Liquiditätstransaktionen, dann können sie jetzt auch Kredite an den Mittelstand dabei verwenden. Ja, ein paar technische Details noch hinzu. Was die EZB auch gesagt hat, das war eigentlich auch nochmal relativ stark, dieses Programm, wie du gesagt hast, ist wirklich verbunden an die aktuelle Corona-Krise. Wird so lange laufen, bis die EZB denkt, dass die Krise vorbei ist, mindestens bis zum Ende des Jahres, kann durchaus aufgestockt werden. Und auch wiederum wichtig, die EZB hat eigentlich nochmal wie so eine Offensive gestartet Richtung all ihrer Kritiker, die sie in Deutschland ja häufig hat, indem sie gesagt hat, die ganzen selbst auferlegten Regeln, die wir bisher hantiert haben, wenn es darum ging, um Anleihen zu kaufen, also nämlich Anleihen kaufen nach dem Kapitalschlüssel, bei Staatsanleihen nicht mehr als 33% der ausgegebenen Staatsanleihen eines Emittenten kaufen. So, diese selbst auferlegten Regeln könnten jetzt in den kommenden Wochen und Monaten auch durchaus flexibel interpretiert und gestaltet werden. So, das heißt, auch hier wird durch die EZB versucht, beide Hände frei zu haben, um ein Whatever it takes zu machen. Und das heißt dann, dass wir, wenn wir jetzt die 120 Milliarden von der letzten Woche nehmen, 750 jetzt, da wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Frontloading geben in den ersten Wochen und Monaten. Da sind wir aber bei mehr als 100 Milliarden pro Monat jetzt im Durchschnitt für den Rest des Jahres. Und das ist nochmal deutlich mehr, als wir zu Höchstzeiten von QE hatten. Ja, damals, die Hörer erinnern sich vielleicht, waren wir ungefähr bei 80 Milliarden im Höhepunkt des Anleihenkaufprogramms der EZB. Also das ist eine richtig ordentliche Ansage. Märkte reagieren jetzt noch nicht super positiv darauf. Man hat es gesehen, dass die Zinsen auf Staatsanleihen auch in den Peripherielanden ein bisschen nach unten gegangen sind wieder. Aber gleichzeitig weiß natürlich auch jeder, das hilft immer noch nicht, um jetzt wirklich die ersten Auswirkungen des Virus zu bekämpfen. Es wird helfen, um zusammen mit dem, was wir jetzt von der Regierung bekommen haben, um diese Rezession, die definitiv kommen wird, vielleicht ein bisschen milder zu gestalten, aber noch wichtiger, um die Voraussetzungen zu schaffen für einen Aufschwung, der dann danach kommt, wenn dann irgendwann diese Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, in allen europäischen, eigentlich westlichen Ländern dann aufgehoben werden kann.
Ja, an die Reaktion auf diese Aussage, wir sind nicht da, um die Spreads einzugrenzen, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass es da einigen Tumult gab dann im Nachgang. Da scheinen ja jetzt die Märkte doch ein bisschen freundlicher darauf zu reagieren. Du hast schon angesagt, dass die Zinsunterschiede, die Zinsabstände zwischen Deutschland und dem Rest zumindest ein bisschen wieder geschrumpft sind. Woran ich mich ebenfalls noch von letzter Woche erinnere, das war eine kurze Überlegung, die ich in unserer Podcast-Folge damals hatte, die ich mit Inga aufgenommen habe letzte Woche mit unserer Kollegin. Und da ging es halt auch schon um Dinge wie den Kapitalschlüssel und eben diese selbst auferlegten Regeln der EZB. Wir hatten damals halt noch gerätselt, ob denn möglicherweise die Art und Weise, in der dieses 120-Milliarden-Programm gehandhabt werden soll, darauf schließen lässt, dass es vielleicht etwas Lockerung bei diesen diversen Regeln, zum Beispiel bei dem Kapitalschlüssel, geben könnte. Und das ist ja jetzt eigentlich vergleichsweise explizit gesagt worden. Also normalerweise beschränkt man sich ja doch da meistens auf Andeutungen, aber sowas wie wir werden uns das sofort anschauen, sobald wir feststellen, dass irgendwelche selbst auferlegten Regeln uns in der Wirksamkeit unserer Maßnahmen beschränken. Das ist ja doch für EZB-Standards, sage ich mal, eine vergleichsweise explizite Aussage. Rechnest du damit, dass das dann auch wieder eine ganze Reihe von Leuten, gerade auch hierzulande, einladen wird, da dann irgendwie eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu führen? Das hatten wir ja schon zur Zeit von Mario Draghi gesehen, dass da doch einige, die mit der Geldpolitik nicht einverstanden waren, sich da an verschiedenen Faktoren des Anleihenkaufprogramms gestört haben. Und wenn jetzt hier an Dingen wie dem Kapitalschlüssel möglicherweise so ein bisschen gerüttelt wird, könnte das ja ähnliche Effekte haben. Oder wie siehst du das?
Die Gefahr ist da. Ich denke, aktuell ist das Gute, dass auch all diese Kritiker, die dann eventuell wieder eine Klage einreichen werden, auch mit Corona beschäftigt sind, zu Hause sitzen und ich hoffe auch mit Homeoffice und Familie darum hin viel zu wenig Zeit haben werden, um dann auch so eine Klageschrift auszuformulieren. Na, Scherz beiseite, die Gefahr ist da. Ich denke, die EZB hat jetzt gestern Nacht, das ist so ein bisschen wie Uli Hoeneß, Abteilung Attacke. Das ist wirklich Angriff, das ist deutlich zu zeigen, hier, wir machen wirklich whatever it takes. Wir gehen eigentlich sogar noch weiter als Draghi, nämlich indem wir jetzt diese Flexibilität uns selber nehmen, weil es nötig ist. Und dieses, weil es nötig ist, wird wahrscheinlich auch alle Versuche von möglichen Klagen, entweder in Karlsruhe oder dann auch vom Europäischen Court of Justice, doch verhindern. Warum? Weil die EZB das ja jetzt auch wirklich verbunden hat an die Bekämpfung der Corona-Krise. Ja, natürlich heißt meist das die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, aber ich denke, dadurch, dass es so eng miteinander verknüpft ist und damit ja auch dann irgendwie hoffentlich, ja, wie wir alle hoffen, zeitlich ist, wird es, denke ich, eigentlich niemanden geben, der sich traut, dagegen jetzt wirklich eine Klage einzureichen. Ganz interessant, eins der Opfer des jetzigen Corona-Bekämpfungs oder der jetzigen Corona-Bekämpfungsmaßnahmen ist ja auch gewesen, dass Europäische Court of Justice das Urteil nämlich das QE-Programm auch nochmal hinausgezögert hat. Denn das hätte eigentlich, soweit ich weiß, war das entweder diese Woche oder sogar letzte Woche eigentlich veröffentlicht werden sollen. Und das wurde jetzt auch nochmal vertagt. Also von daher, ich denke, aktuell sind wir so viel mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dass die Gefahr von so einer Klage jetzt eigentlich so klein ist, dass man die vernachlässigen kann.
Ja, da gibt es ja auch einen Satz in diesem Statement: The ECB will not tolerate any risks to the smooth transmission of its monetary policy. Damit ist ja quasi so eine Rückbezüglichkeit hergestellt auf, wie gesagt, die Transmissionsmechanismen in der Geldpolitik. Das war ja schon bei dem bekannten EZB-Urteil oder des Europäischen Gerichtshofs der Fall, dass der also festgestellt hat, dass die EZB in der Auslegung ihres Mandates, was nun hilft in der Geldpolitik und in der Herstellung von monetärer Stabilität, dass das im Prinzip mehr oder weniger ins Ermessen der EZB selbst gestellt ist. Also, genau. Dass man darauf quasi nochmal Bezug nimmt, ist vielleicht ein ganz smarter Schachzug, um eben da sicherzustellen, dass man eben die Bezugnahme zu solchen Dingen herstellt, eben zum Mandat selber und eben nicht, klar, sich dann in allgemeinen Aussagen ergeht. Das macht es vielleicht ein bisschen weniger angreifbar an der Stelle. Eine andere Maßnahme, die ja auch in den Tagen, bevor jetzt die EZB mit dieser Big Bazooka kam, nochmal diskutiert wurde, die ja vor Jahren schon mal diskutiert wurde, als es darum ging, die damals nur leicht schwächelnde Inflation so ein bisschen anzukurbeln, war ja das Thema Helikopter-Money oder Hubschraubergeld. Ist die Diskussion jetzt vom Tisch? Also kurz vielleicht nochmal zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so verfolgt haben. Bei Helikopter-Money geht es darum, dass sinnbildlich Geld aus Hubschraubern geworfen wird, was natürlich nicht wirklich passiert, aber dass eben Geld direkt quasi per Überweisung oder in Form von Konsumgutscheinen den Bürgern zur Verfügung gestellt wird, damit die dann damit einkaufen gehen und idealerweise die Inflation ankurbeln. Wie gesagt, das war ja auch eine Maßnahme, über die nachgedacht worden war, vielleicht nicht von der EZB selber oder zumindest nicht, dass die es eingeräumt hätten, aber doch in ökonomischen Kreisen. Denkst du, dass die Diskussion beendet ist oder dass auch darüber weiter gesprochen werden wird?
Nein, die Diskussion ist definitiv noch nicht beendet. Ja, denn die Diskussion haben wir jetzt ja aktuell auch in den USA, wo das Weiße Haus, Präsident Trump, ja darüber nachdenken, ob es jetzt diesen 1.000-Dollar-Check geben soll, der zu allen US-Bürgern geschickt werden soll. Das ist Hubschraubergeld. Und die Diskussion werden wir auch in Europa bekommen. Warum? Weil diese jetzige Krise und die Auswirkungen des Coronavirus, die Auswirkungen der präventiven Maßnahmen aller Regierung verschiedene Folgen auf die Wirtschaft hat. Und das ist ja, wie wir so schön sagen, ist eine Kombination von Angebots- und Nachfrageschock. Die EZB versucht eigentlich, und das ist auch so, das liegt in der Natur der Sache, die EZB kann versuchen, Nachfrage zu stimulieren mit immer niedrigen Zinsen. Das wissen wir alle, die Zinsen sind so extrem niedrig, da wird jetzt auf der Seite, auch egal was die EZB macht, nicht so viel neue Nachfrage kommen. Sicherlich nicht in der jetzigen Situation, wo einfach Leute auf Kurzzeitarbeit gehen, wo Leute zu Hause bleiben, wo die Produktion gestoppt wird und so weiter und so fort. Das Hotelgewerbe lahm liegt, Tourismusindustrie lahm liegt. So, da wird es, kann die EZB eigentlich keine neue Nachfrage schaffen. Die EZB kann dafür sorgen, dass jetzt aufgrund von dieser Liquidität erstens, und das war extrem wichtig, die Spekulation gegen oder auf die Existenz der Eurozone aufhören, dass die im Keim erstickt werden. Denn auch das hatten wir in den letzten Tagen wieder so ein bisschen in den Finanzmärkten gesehen. Da kam dieser Reflex von 2008, 2010, 2012 wieder hoch. So, den hat sie jetzt im Keim erstickt. Wichtig. Mit den Maßnahmen, die sie vor einer Woche getroffen hat und den jetzigen und nochmal den 750 Milliarden, versucht sie auch einfach weiter so viel Liquidität in den Markt zu spülen, dass Kredite billig sind, dass Banken sich billig finanzieren können. Das waren vor allem die Maßnahmen von letzter Woche, die du mit der Inga ja zusammen gut diskutiert hattest. Und dass damit halt auch Banken eher geneigt sind, um Überbrückungskredite zu geben. So. Da kommen jetzt wieder die Regierungen ins Spiel, die auch wieder mit mega großen Rettungsschirmen, die haben ja auch Garantien bieten, zusammen in Deutschland mit der KfW. Also auch hier, da werden auch Liquiditätsspritzen kommen, da werden Garantien kommen. So, und in diesem Zusammenspiel kann man halt hoffen, dass auch Unternehmen, die eigentlich gesund sind, durch diese Auftragsdürre, das Wegfallen von Einkommen, der Tatsache, dass, und wir haben heute früh gelesen, zum Beispiel bei der Lufthansa jetzt aktuell 700 von 736 Flugzeugen auf dem Boden bleiben werden, dass wir hier unheimlich viele Probleme bekommen werden kurzfristig. Das kann die EZB machen. Zum Hubschraubergeld zurück. Ich werde in die zweite Phase des Krisenmanagements kommen in Europa. Trotz all diesen Milliarden, die jetzt überall genannt werden und durch die Medien fliegen, wir werden eine zweite Phase brauchen. Und was heißt die zweite Phase? Die heißt, Nachfrage muss irgendwie unterstützt werden, Nachfrage muss geschaffen werden. So, das kann ich dann auch schaffen, entweder im Zusammenspiel mit Regierungen, die sich neu finanzieren, weil die Zinsen so niedrig sind, und dann zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung zeitlich machen werden, die Mietzahlung von kleinen Unternehmen übernehmen werden, etc. etc. Das ist möglich. Ich kann aber auch durchaus mir vorstellen, dass ich halt dann irgendwie noch mehr dahin komme und sage, okay, ich brauche jetzt eine Nachfrageunterstützung. Wir gucken jetzt, ob wir allen europäischen Bürgern Geld geben können. Dann ist die große Frage, hilft das? Nächstes können wir das in den USA anschauen. So ein Hubschraubergeld hilft nur, wenn es eigentlich nachhaltig ist. In der jetzigen Situation, das werden wir in den USA sehen, wenn dann dieser 1.000-Dollar-Scheck käme, ist die Frage, ist es nur der Tropfen auf den heißen Stein? Denn in einer Situation, in der es wirtschaftlich weiter noch nach unten geht, es noch kein Licht am Ende des Tunnels gibt, wie lange dauert diese Corona-Krise, wann geht es wieder besser, ist die Frage, ob Leute, die jetzt 1.000 Dollar nach Hause geschickt bekommen, das nicht einfach nur sparen. Aber ihr Konsumverhalten wird sich dadurch nicht ändern. Denn wenn ich eventuell meinen Job verloren habe, wenn ich auf Kurzzeitarbeit bin, wenn ich Angst habe, dass ich meinen Job verlieren werde, dann sind die 1.000 Dollar schön. Die werde ich aber sehr wahrscheinlich nicht ausgeben, sondern die werde ich eher dann auf mein Sparbuch legen.
Ja, das entspricht ja auch so ein bisschen dem, was wir in unserer großen Verbraucherumfrage festgestellt haben vor Jahren schon. Da hatten wir ja einmal 2016, als die Diskussion um Helicopter Money zum ersten Mal in der Breite geführt wurde, und dann nochmal 2 Jahre später danach gefragt, was denn Verbraucher in Deutschland und in ganz Europa eigentlich mit so einem Betrag machen würden. Bei uns ging es damals in der Umfrage um 200 Euro monatlich, die es ein Jahr lang geben sollte. Und da haben wir festgestellt, 2016, als eben tatsächlich die Inflation deutlich lahmte und auch die Erholung nach der Finanzkrise sich noch nicht überall verfestigt hatte, da war es halt ungefähr ein Viertel der Menschen, die gesagt haben, ich würde das Geld überhaupt nur ausgeben, und 3/4 würden es halt in irgendeiner Form auf die hohe Kante legen, Schulden reduzieren, anlegen oder ähnliches. Und von diesem Viertel, was das Geld ausgeben würde 2016, hat die Mehrheit damals auch schon gesagt, die geben das nur für notwendige Ausgaben aus, also sowas wie Miete, Lebensmittel und so weiter, für die man ansonsten ohnehin irgendwelche anderen Quellen hätte anzapfen müssen, sich vielleicht Geld von Freunden leihen oder sowas. Und die nicht notwendigen Ausgaben, also das, was eigentlich tatsächlich über das Grundlevel hinaus dann eine Konjunktur oder auch eine Inflation ankurbeln kann, hätten dann nur einen kleinen Teil ausgemacht. Und das hat 2 Jahre später, als dann sich doch fast überall der wirtschaftliche Aufschwung so ein bisschen verfestigt hatte und die Wirtschaft gerade in Deutschland boomte und dann das Geld auch ein bisschen lockerer saß, sah das dann doch deutlich besser aus. Also damals war es dann tatsächlich rund ein Drittel, in Deutschland etwas mehr als im europäischen Durchschnitt, die dann also gesagt haben, jawohl, ich würde tatsächlich mit diesem Geld auch einkaufen gehen. Und da war es dann von diesem Drittel dann auch tatsächlich eine Mehrheit, die sich eben ein bisschen was gönnen würde, die also nicht notwendige oder nicht dauerhaft notwendige Ausgaben davon bestreiten würde. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass sowas vielleicht dann am besten wirkt oder die Wirkung, die man sich davon erhofft, vielleicht dann am ehesten hat, wenn man diese Wirkung gar nicht so dringend braucht. Ne? Denn wie gesagt, wenn es eben, wie du richtig schon gesagt hast, wenn die Aussichten nicht so rosig sind, dann lege ich so ein Geld, was ich da bekomme, vielleicht doch eher auf die hohe Kante und gehe damit nicht shoppen. Vielleicht ist es so, dass die Situation ja doch ein bisschen eine andere ist und dieses Geld dann einfach nur verhindern würde, dass noch unterhalb des normalen Levels dann die Nachfrage einbrechen würde und man sich dann vielleicht nicht darum sorgen müsste, dass man eine schwächelnde Inflation wieder auf Normalniveau hebt, sondern dass man quasi komplett den Sturz in eine deflationäre Spirale vermeidet. Aber tatsächlich entspricht das dem, was wir gesehen haben. Dann, wenn man es eigentlich braucht, wäre die Wirkung vermutlich gar nicht so gut wie in einer Situation, in der es gar nicht so dringend wäre.
Genau, ne? Was nicht wegnehmen würde, dass wir die Diskussion weiterhin haben werden und die wird auch kommen, aber aktuell vielleicht ein bisschen zu früh, vielleicht auch in den USA zu früh, aber in den USA darf man auch nicht vergessen, in den USA kommt diese Diskussion jetzt auch, da kommt wahrscheinlich sogar dieser 1.000-Dollar-Check, weil ja auch der Arbeitsmarkt ganz anders ist von der Struktur. Es gibt keine Kurzzeitarbeit dort. Auch da solche Instrumente fehlen, der amerikanischen Wirtschaftspolitik, was halt auch erklärt, warum dann da jetzt es mehr Sinn macht, um so einen 1.000-Dollar-Scheck zur Stabilisierung hinzuschicken, als Initialzündung, um wirklich wieder diesen Aufschwung einzuleiten, wäre es auch in den USA genauso wie aktuell in Europa wirklich nur einen Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, wie du schon richtig sagtest, der Arbeitsmarkt ist da ja auch so ein bisschen anders strukturiert. Auch gerade was, also zum einen gibt es einen höheren Selbstständigenanteil und zum anderen sind auch Kündigungsschutzregeln dort weit weniger umfangreich als bei uns. Menschen, die keinen Kündigungsschutz haben und die auch keine Lohnfortzahlung haben, wenn es an Aufträgen mangelt oder die dann in Kurzarbeit geschickt werden mit staatlicher Unterstützung, die gibt es ja auch hier. Der Anteil der Selbstständigen hat ja zugenommen, gerade im Zuge der Unterstützung von beispielsweise sogenannten Ich-AGs. Und für diese Menschen, für diese Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen, hat ja die Bundesregierung ein Extra-Programm von 50 Milliarden aufgelegt, mit dem also diese Menschen unterstützt werden sollen, mit Zuschüssen und mit Krediten. Ich habe mir das angeschaut. Ich dachte nicht, dass es so viel wäre, aber tatsächlich sind es fast 5% der Erwerbstätigen in Deutschland, die selbstständig sind ohne Angestellte. Das ist also doch eine erkleckliche Menge. Und die sollen jetzt also unterstützt werden, weil die natürlich besonders hart getroffen sind, wenn ihnen dann als Freelancer da die Aufträge wegbrechen. Hältst du das für eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, definitiv, weil das nämlich genau die Ersten sind, die jetzt die Einnahmebußen hinnehmen müssen. Ja, wenn da ein Auftrag wegfällt, wenn da ein Kunde wegfällt, dann merken die das sofort. Und von daher macht das durchaus Sinn. Ich finde auch im Allgemeinen, ja, wir haben ja immer gerne Kritik auf Politik, auf Regierung, dass es immer zu lange dauert, dass es zu wenig ist. Wenn wir uns mal anschauen, was jetzt so in den letzten 1-2 Wochen alles entschieden wurde, dann ist das, geht das alles in die richtige Richtung. Dann ist das richtig viel Geld. Dann ist das genau dieser Fiskalimpuls, den wir uns natürlich seit Jahren schon bei viel besserem ökonomischen Wetter gewünscht hätten. Aber jetzt kommt er wirklich. Und alles geht in die richtige Richtung. Und auch hier 50 Milliarden ist super, ist extrem wichtig, weil das halt, wie gesagt, der Bereich ist, das Segment ist vom Arbeitsmarkt, was als allererstes am schärfsten getroffen wird.
Ja, in dem Zusammenhang steht jetzt ja auch die sogenannte schwarze Null wieder so ein bisschen in der Diskussion. Wir sind da jetzt so ein bisschen weg von der grundsätzlichen Diskussion, die geführt worden war in den zurückliegenden Monaten. Aber jetzt wurde ja schon angekündigt, dass die Regierung sich auf die Notfallregelungen, die in den bestehenden Regelungen zu dieser schwarzen Null zum ausgeglichenen Haushalt enthalten sind, dass sich darauf berufen werden soll. Denkst du, dass wir die Diskussion dann, wenn jetzt das Schlimmste überstanden ist und diese Notfallregeln eben nicht mehr angewandt werden oder angewandt werden müssen, denkst du, dass diese Diskussion dann weitergeht und dass wir da vielleicht in Zukunft doch etwas mehr haushaltspolitische Flexibilität wieder quasi zurückbekommen?
Ganz ehrlich denke ich nicht, dass wir so schnell zur Normalität zurückkehren werden. Das ist erstmal Punkt 1. Und von daher ist es auch wirklich absolut richtig und natürlich auch einfach nur normal in solchen Umständen, dass die schwarze Null einfach überhaupt nicht mehr diskutiert wird. Denn es geht hier wirklich darum, wir haben so eine noch nie dagewesene Krise mit einem Schock, der von außerhalb der Finanzmärkte und Realwirtschaft kommt, dass hier die einzige richtige Antwort ist, all diese Regeln jedenfalls erstmal zeitlich auszusetzen. Ich denke, das Allerwichtigste und dass da auch überhaupt keine Diskussion drüber gibt. Das ist wichtig, das ist gut. Wenn wir dann irgendwann mal in den nächsten hoffentlich 6 bis 12 Monaten zur Normalität zurückkehren, dann wird erstmal ja doch auch der Schaden und die Kosten deutlich aufgezählt werden müssen. So, und da darf man auch nicht vergessen, dass natürlich auch viel von dem Geld, was jetzt auf den Tisch gelegt wird, sind Garantien. Ja, immer wieder in der Hoffnung, dass das auch irgendwann gar nicht gezahlt werden muss. Oder wenn es Kreditlinien sind, dass die dann auch wieder zurückgezahlt werden. Also von daher wird es erstmal ein bisschen dauern, bis man dann wirklich sieht, wie groß jetzt wirklich die Kosten unterm Strich gewesen sind. Weiß man das nicht. Da liegt halt vieles daran, wie lange jetzt diese Rezession dauern wird und wie schnell der Aufschwung wiederkommt. Wenn wir dann auch irgendwann das auch alles erledigt haben, also die ganzen Aufräumarbeiten erledigt haben nach Corona und in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann mal wieder richtig wirtschaftspolitische Normalität bekommen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese dogmatische Debatte und Diskussion um die schwarze Null auch beendet ist. Weil wir gesehen haben, dass einfach, dass wenn es wirklich nötig ist, wie jetzt aktuell, dass dann auch alle ihre dogmatischen Überzeugungen und Argumente absolut zurücklassen können. Und das könnte uns sicherlich auch in der Diskussion, wenn wir irgendwann mal wieder in diese Normalität zurückkehren, sicherlich helfen, sodass dann auch danach dann hoffentlich wieder, muss ich vorstellen, ich bin jetzt zu Hause, viele sind zu Hause, Homeoffice. Sprich Digitalisierung. Da werden wir jetzt alle feststellen, wie viel Rückstand wir noch haben bei der Digitalisierung. Zum Glück, diese Verbindung ist immer noch stabil, die wir jetzt gerade haben, bricht aber ab und zu mal ab. E-Learning an den Schulen, auch da merken wir so langsam, es geht, wir brauchen aber immer mehr. Schaue ich mir sozusagen auch den Medizinbereich an, auch da sehe ich, dass auf einmal jetzt aufgrund dieses externen Druckes auch es da möglich ist, dass Ärzte zusammenarbeiten, digitale Sprechstunden haben. Also wir sehen eigentlich, was alles geht unter dem Druck. Und das zeigt uns auch nochmal auf, dass wir natürlich auch Rückstände haben. Das heißt, wenn wir dann zurück sind in die Normalität, dass dann auch wieder noch mehr. Ja, und da kommen wieder die Standardsprüche, die wir hier in diesem Podcast schon häufig gehört haben. Investitionen in Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, die werden dann wiederkommen. Und ich denke, dass dann die Widerstände gegen solche Investitionen auch deutlich geringer sind.
Ja, Carsten, sehr, sehr spannendes Thema. Gerade mit all dem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, wobei wir uns natürlich wünschen würden, dass das alles ein bisschen anders gekommen wäre. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Wochen noch gehofft habe, wir könnten vielleicht bald mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, in der das Wort Corona eben nicht auftaucht. Aber mit dieser Hoffnung habe ich wohl deutlich falsch gelegen. Von daher müssen wir das Beste daraus machen und versuchen, wenigstens dann unseren Hörerinnen und Hörern die Themen gut aufzubereiten und ein paar Einblicke und Einschätzungen dann zu bieten. Und genau das haben wir ja heute hinbekommen. Dafür danke ich dir. Ich würde gerne noch weiter darüber mich mit dir unterhalten, aber ich sehe, dass wir jetzt schon vermutlich bei einer unserer längsten, wenn nicht der längsten Folge angekommen sind, die wir für diesen Podcast jemals aufgenommen haben. In dem Zusammenhang noch der kleine Hinweis, dass wir das einjährige Jubiläum jetzt geschafft haben. In der zurückliegenden Woche ist genau die Frist von einem Jahr seit der ersten Folge abgelaufen. Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, an den Andreas Tratnik insbesondere, der uns dabei immer unterstützt hat, auf dessen Mist diese Idee auch zu nicht unerheblichen Teilen gewachsen ist und der uns diese Möglichkeit dann geboten hat, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein hoffentlich interessantes neues Angebot in der Welt der Podcasts anbieten zu können. Vielen Dank an alle anderen, die uns unterstützt haben. An die Inga natürlich, die aktuell jetzt nicht dabei ist, die im Moment noch im Urlaub und anschließend im Homeoffice ist und hoffentlich in einer der nächsten Folgen uns dann wieder auch mit ihrer Expertise erfreuen wird. Und auch an alle Gäste, die wir jemals hatten. Ich finde es sehr schön und sehr spannend, was aus dieser damals vielleicht noch so ein bisschen verrückten Idee geworden ist. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns immer wieder Ihre Zeit schenken und Ihre Aufmerksamkeit. Und bitte tun Sie das auch weiterhin und bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt. Bewerten Sie uns. Ich habe es schon mehrmals gesagt, wenn Sie irgendwelche Themenvorschläge haben, immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir unser Angebot noch besser an Ihre Nachfrage anpassen können. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Genau, und in dem Sinne, da ja Eigenlob stinkt, durfte der Sebastian sich nicht selber loben, aber von meiner Seite her nochmal vielen Dank auch für Sebastian, wie er uns auch heute wieder durch diese Podcast-Folge geführt hat. Wenn ich jetzt noch ein bisschen länger rede, wird es definitiv die allerlängste Folge werden, die wir jemals gehabt haben. Sebastian wird das im Büro, Andreas bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause, wir werden das einen kleinen Kuchen dann für uns selber essen, an die ganzen letzten Podcast-Folgen denken, eine Kerze anstecken, obwohl bei Kerze anstecken denkt man auch so ein bisschen fast an Kirche in der Hoffnung, dass die Corona-Krise schnell vorbeigeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sebastian. Halt die Stellung und bis bald.